Es ist schön, dass ihr da seid. Ihr seid herzlich willkommen. Wir wollen unsere Bibeln öffnen. Wir sind immer noch auf unserem Abzweig, also im Timotheusbrief. Der zweite Timotheusbrief, Kapitel 2. Und ich möchte heute nochmal die Verse lesen von Vers 22 bis Vers 26. Also hier ist der Aufruf an Timotheus und ebenso der Aufruf an uns von unserem Herrn, nicht nur vom Apostel Paulus, sondern von Gott. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Lasst uns noch stille werden zum Beten. Herr, ich wünsche, dass dieses Gebet von einem jeden Einzelnen hier gesprochen wird, dass ein jeder Einzelne, der hier ist, das Amen dazu sagen kann. Herr, dass wir demütig vor dir treten möchten. Herr, dass wir demütig vor dir stehen möchten und dich bitten, dass dieses Wort in unserem Leben Tatsache wird. Herr, dass es tief in unser Herzen sinkt, dass es eingraviert wird in unserem Herzen, unserem Leben, dass wir Täter deines Wortes sind. Herr, dass es uns prägt und in unserem Alltag, da wo wir uns befinden, wenn wir uns in diesen Situationen befinden, Herr, dass wir es leben. Kraft deiner Gnade bitten wir dich. Amen. Also, wie ihr im Text seht, und ich möchte euch nochmal ermutigen, bitte habt immer eure Bibeln dabei, dass ihr da wirklich hineinsehen könnt, mitverfolgen könnt. Digitale Bibeln sind gut, wenn ihr da mitschreiben könnt und mitzeichnen könnt, macht es. Eines Tages stehe ich hier vielleicht auch mit dem Laptop da. Also, aber immer noch freue ich mich über Papier. Also nur zur Ermutigung, habt eure Bibeln dabei, schreibt mit, liest mit. Wir haben hier Aufforderungen, direkte Aufforderungen, die in unser Leben hineinreden. Und zwar sind es Herausforderungen, die wir angefangen haben zu betrachten. Es sind vier Paare an Herausforderungen, wie ihr sehen werdet. Und ich hoffe, dass wir bis Vers 26, ich werde mir Mühe geben, dass wir bis Vers 26 wirklich heute durchkommen und diese vier Paare sehen, vier Paare von Aufforderungen. Das erste Paar ist, was zusammengehört ist, fliehe und jage nach. Ja, es ist ein Paar, weil es wirklich zusammen gesehen werden muss und zusammen gelebt werden muss. In die eine Richtung haben wir die Aufforderung zu fliehen, auf der anderen Seite nachzujagen. Keins von diesen beiden ist komplett. Das ist genauso, wenn du nur ein paar Schuhe, also wenn du nur einen Schuh anziehen würdest. Ja, das ist schon sehr hilfreich, wenn du durch einen steinigen Boden gehen musst, dass du einen Schuh anhast. Aber viel hilfreicher ist es, wenn du beide anhast. Und so ähnlich sind diese Verse hier. Fliehe und jage nach. Wenn du einfach nur nachjagst gewissen Dingen, aber nicht fliehst von gewissen Dingen, es wird sehr hilfreich sein. aber es ist nicht ausreichend. Genauso, wenn du nur fliehst, aber nicht nachjagst. Und zu den Aufrufen, zu denen wir heute kommen, sind weise zurück und streite nicht. Auch das gehört zusammen in einem Aufruf. Das zweite ist, milde zu sein und fähig zu lehren. Und das dritte Paar, geduldig und zurechtzuweisen. Auch die gehören alle zusammen. Und das Ganze als Paket, nur als Erinnerung, wissen wir, das wird gesprochen zu einem Menschen, der mutlos geworden ist, der aufgerichtet werden muss und der kriegt eine Reihe von Anordnungen. Und sie stehen hier in der größeren Anordnung, sei nützlich. Timotheus, werde nützlich. Und diese Aufforderungen hier von Vers 22 stehen nochmal in einem Obertitel, und zwar sei nützlich als ein Knecht des Herrn. Habe das im Hintergrund. Du bist ein Knecht des Herrn, und als Knecht des Herrn sollst du fliehen und nachjagen, und als Knecht des Herrn sollst du zurückweisen und ablehnen. Also, jetzt lese ich nochmal unseren Vers, Vers 23. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück. Hier haben wir den ersten Auftrag, weise zurück, mit einem anderen Wort abzulehnen. Es wird euch auffallen, dass in diesem Text, den wir von Timotheus hier betrachtet haben, ja, von Vers 14, dass wir schon dreimal aufgerufen wurden, und zwar im Zusammenhang von Streitfragen, Streitworten, dass es schon dreimal darum ging, dass er es erwähnt, etwas, was mit Worten zu tun hat und mit Streitigkeiten. In Vers 14, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts Nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Also im Vers 14 hat er schon Streitigkeiten um Worten angesprochen. Dann in Vers 16, die unheiligen, nichtigen Schwätzereien, aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Auch hier in Vers 16 hat er Worte angesprochen. Und in Vers 23 die törichten und verständigen Streitfragen. Auch hier geht es um einen Wortwechsel. Also sehen wir, dass in diesem kurzen Abschnitt Timotheus geballt etwas aufgetischt kriegt, auf was er besonders aufpassen muss als Knecht des Herrn, in diesem Auftrag abzulehnen. Timotheus hatte eine Aufgabe gehabt, und zwar für die richtige Lehre in der Gemeinde zu sorgen, richtige Worte weiterzugeben. Das war sein Hauptauftrag. Und er sollte unterscheiden von all dem, was gelehrt wurde, dass das Richtige gelehrt wird. Worte haben ein großes Gewicht in der ganzen Schrift. Was gelehrt, was gesagt wird, es ist nicht egal. Es ist nicht einerlei, was man hört und was geredet wird. Wenn ihr seht, wie Jesus es formuliert hat, in Matthäus 12, von Vers 33, da sagt Jesus etwas über die Worte, was sehr tiefgehend ist. Von Vers 33, Kapitel 12, Matthäus 12, Vers 33. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut. Oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Ja, er sagt, guter Baum, gute Frucht. Ja, hier ist der Baum, hier ist die Frucht. Ein guter Baum, gute Frucht, schlechter Baum, schlechte Frucht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Und jetzt hört, womit Jesus die Frucht hier vergleicht. Wenn er von einem guten Baum spricht, von welch einer Frucht spricht er? Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Er spricht also von Worten, vom Gesprochenen. Die Frucht, was von einem Baum kommt, das ist, an was man einen Baum erkennt, ob er gut oder schlecht ist, sind Worte. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz das Böse hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tage des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Also, man erkennt die Frucht, man erkennt den Baum an dem, was gesprochen wird. Das, was wir reden, zeigt, was unser Herz füllt. Über eine gewisse Zeit, man kann natürlich, wenn man irgendwo mal scherzhaft irgendwas gesagt hat, was nicht wirklich dein Herz füllt, das kann mal passieren, dass man etwas Unüberlegtes gesagt hat. Aber, wie Jesus hier selber bezeugt, das, was unser Herz füllt, das reden wir. Wollen wir wissen, wie es um unser Herz steht, womit es gefüllt ist, achte selbst, wovon du sprichst, worüber du redest. Wenn du nicht weißt, ja, ich weiß eigentlich nicht, was füllt mein Herz, was ist wirklich in meinem Herzen drin, dann prüfe dich, wovon du redest. Ja, redest du nur von Fun, von Spaß, von sonst was, dann weißt du, dass das ist, was dein Herz füllt, was es ausmacht. Jesus sagt, was der Mund übergeht, das kommt aus dem Herzen. Also, und aus diesem Grund weist Paulus Timotheus hier auf, Leute, die etwas aus ihrem Mund herausbringen, was sie herausbringen, ist wichtig, weil das ist das, was ihr Herz füllt, womit sie leben, womit sie sich beschäftigen. Wenn Leute etwas verkündigen, dann musst du darauf achten, denn das ist, was ihr Leben bestimmt und worin sie leben. Und aus diesem Grund ist es wichtig. Und hier der Auftrag an Timotheus: Weise zurück. Wie weist man etwas zurück? Also wie, auf welcher Art und Weise weist man etwas zurück? Erinnert euch an das Beispiel aus Lukas Kapitel 14, wo Jesus ein Gleichnis erzählt von einem Gastmahl. Also, dass ein gewisser Herr ein Mahl veranstaltet hat, ein Hochzeitsmahl, eine Party. Und er lädt jetzt Gäste ein. Und er lässt seine Knechte zu diesen Leuten hingehen und er sagt, kommt zu meinem Gastmahl. Das lest ihr in Lukas Kapitel 14, in Vers 16, 17, 18 und so weiter, also in dieser Gegend. Und jetzt kommen die Knechte und was machen die Leute? Der Knecht kommt und sagt, mein Herr, sendet mich, damit ich euch einlade zu seinem Mahl. Und was die Leute machen, ist genau das, was hier Paulus auffordert, abzuweisen, ablehnen. Eine Ablehnung muss nicht unfreundlich geschehen. Eine Ablehnung muss nicht einfach nur so hingeworfen, hingeschmettert sein. Eine Ablehnung kann positiv geschehen, also nein, danke, es tut mir leid, ich habe andere Pläne. Nein, das mache ich nicht, darüber rede ich nicht. Ja? Also denken wir daran, eine Ablehnung muss nicht verächtlich sein, dass man ihnen sagt, boah, du immer mit deinem Zeug, ja? Erzähl das sonst irgendjemand, lass mich damit in Ruhe. Oder dass die Person sich verletzt fühlt. Also eine Ablehnung ist in dem Sinn, nein, danke, ja? Ich habe andere Pläne. So geschieht eine Ablehnung. Welche Streitfragen sollen denn abgelehnt werden? Der Aufruf ist hier, die törichten und unverständigen Streitfragen weise zurück. Und hier muss ich gestehen, und wenn du ehrlich bist, wirst auch du gestehen müssen, dass du oft nicht so gehandelt hast. Und aus diesem Grund ist es mein Anliegen gewesen, dass das Gebet demütig sein sollte. Herr, lehre mich, ich möchte es leben. Es sind viele Streitfragen, die du und die ich nicht abgelehnt haben, auf die wir draufgesprungen sind und anfingen zu argumentieren. Der Text sagt, törichte und unverständige Streitfragen. Und wenn ihr diesen Text, hier müsst ihr jetzt erklären, denn wenn du etwas als töricht und unverständlich definierst, das wird eine Beleidigung sein. Das kann ich dir versprechen. Wenn du jemanden sagst, nein, danke, und er sagt, warum? Lass uns darüber diskutieren, wir wollen hier mal Klarheit schaffen. Und du sagst, 2. Timotheus 2, Vers 23, weise ab, möchte ich nicht. Nennst du das töricht oder was? Und vielleicht hast du jemanden am Hals und der wird nie wieder mit dir reden. Aber gehen wir mal zu diesem Text. Lass uns gucken, denn wir müssen diese Frage beantworten. Wenn du gehorsam sein möchtest, was du solltest, was ist eine törichte und unverständige Streitfrage? Ich möchte wirklich versuchen, anhand der Schrift, anhand dessen, was Paulus geschrieben hat und definiert hat in seinen Briefen, was ist eine törichte Streitfrage, die du zurückweisen sollst, wo du einfach sagst, nein, danke, darüber diskutiere ich nicht. Und zwar, wenn ihr etwas zurückblättert zum 1. Timotheusbrief, ich weiß, dass wir diese Stelle schon mal gelesen haben, 1. Timotheusbrief, Kapitel 1 von Vers 3. 1. Timotheus 1 von Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, also Timotheus ist in Ephesus geblieben, und hier wird jetzt die Aufgabe klar, damit du einigen Weisungen erteilen sollst, nichts anderes zu lehren. Und hier haben wir wieder, das ist etwas, was Timotheus machen sollte. Das war die Hauptaufgabe von Timotheus. Damit du einigen Weisungen erteilen sollst, nicht anders zu lehren. Also nur das wahre Evangelium, darum geht es. Nicht anders zu lehren. Das, was du von mir empfangen hast. Die Lehre, die reine Lehre des Christus, das sollst du weitergeben und andere zurechtweisen, die es nicht machen. 1. Timotheus 1 von Vers 3 und jetzt Vers 4. Ja, also Vers 3 endet, nicht anders zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen. Hier haben wir wieder, dass er etwas aufhebt, was Streitfragen hervorhebt. Und hier sagt er, benennt er das als törichte und unverständige Streitfragen. Und hier geht er darauf ein und sagt, noch mehr Fabeln, endlose Geschlechtsregister sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie, und jetzt zitiere ich Elberfelder, die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist. Okay? Also, sie fördern nicht die Verwaltung Gottes, die im Glauben ist. Das ist ein schwerer Satz, den muss ich gleich erklären. Mit anderen Worten, die den Heilsplan Gottes im Glauben nicht fördern. Okay? Alles, was den Heilsplan Gottes im Glauben nicht fördert. Vers 5. Das Endziel der Weisung. Okay, also sehen wir, dass diese Fragen über Geschlechtsregister und Streitfragen, sie kommen, das Endziel der Weisung. Steht bei euch was anderes anstatt Weisung in Vers 5? Lauter. Gebotes. Worauf er aufzeigt, ist das Gesetz. Ja? Es geht um die Weisung, um das Gesetz. Das Endziel der Weisung, des Gesetzes, des Gebotes, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewendet. Merken wir? Hier sind Leute, die kommen und wollen mit Gesetzesfragen dich konfrontieren. Sie kommen mit dem Gesetz. Ihr Lieben, das ist sehr geistlich. Ja? Wenn einer kommt und sagt, oh, guck einmal, hier steht geschrieben. Paulus bezeichnet das. Sie wollen, nochmal Vers 6, davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewendet. Das ist krass. Du wirst dir definitiv Feinde machen, wenn du jemanden das so vorliest. Vers 7, sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Das ist die Ausnahme. Das ist der Strich, der drunter gestellt wird. Also das Gesetz, wenn es gebraucht wird, muss richtig verwendet werden. Was ist die richtige Verwendung vom Gesetz? Den Heilsplan Gottes im Glauben. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Es packt den Menschen und es führt ihn zu Christus hin. Das ist die Absicht des Gesetzes. Mit allem, was es gibt, ist es zu Christus hin. Die Rettung, die Rechtfertigung, den Heilsplan Gottes im Glauben, wenn es das nicht fördert, dann ist es eine törichte und unverständige Streitfrage. Und das gilt weise ab. Weise ab. Nein, danke. Darauf springe ich gar nicht ein, auf diese Diskussion gehe ich gar nicht ein. Und ich habe mich diesbezüglich, ich weiß, selber schuldig gemacht, dass ich auf solche Diskussionen eingegangen bin und versucht habe zu debattieren und die Schrift sagt, abzulehnen. Nein, danke, es ist eine törichte und unverständige Streitfrage von Leuten, die Gesetzeslehrer sein möchten und doch nicht verstehen, was sie sagen und behaupten. Warum sind diese Streitfragen so oder warum nach außen hin für das menschliche Auge, warum wirken die doch so geistlich? Ja, denn er kommt ja mit dem Wort Gottes, er kommt mit dem Gesetz und er wird sogar vielleicht behaupten, dass er sehr geistlich ist und dass er Gott sehr wohlgefällig lebt. Warum wirkt das so sehr geistlich? Weil diese Fragen nichts anderes sind als nur für die menschliche Befriedigung. Sie befriedigen nichts anderes als das Fleisch. Und das sehen wir aus dem Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 2. Hier ist das andere Bild davon, dass es deutlich macht, dass diese Fragen, sie scheinen sehr geistlich zu sein nach außen hin. Aber sie sind nichts anderes wie Vorstellungen von Menschen. Guckt in Kolosser Kapitel 2, Vers 23. Kolosser 3, Vers 22 zeigt wieder auf, dass es nach außen hin sehr geistlich aussieht. Sie haben einen Schein von Weisheit. Ja. Sie haben einen Schein von Demut. Sie haben einen Schein von Kasteiung des Leibes. Wenn du diese Dinge jemanden präsentierst, du kommst mit dem Gesetz und du sagst, Weisheit, ist es etwas Schlechtes? Nein, wir sollten weise sein. Und wenn jemand so rüberkommt, dann scheint es sehr geistig zu sein, geistlich zu sein. Wenn jemand in Demut kommt, wir sollen demütig sein. Und wenn einer so ankommt, warum sollten wir ihn ablehnen? Wenn einer in dieser Form der Kasteiung des Leibes kommt, auf Verzicht von davon, davon, ist es nicht das, was wir zum Beispiel auch letztes Mal gesagt haben, fliehe? Und wenn etwas dazu gehört, dass du verzichten sollst, denk dir an die Worte Jesu, wenn dich deine Hand zum Apfel verführt, so hau sie ab, wäre das nicht Kasteiung? Das ist jetzt nicht wortwörtlich gemeint, sondern übe großen Verzicht. Und wenn einer hier von Kasteiung des Leibes, von großem Verzicht redet, ist das nicht geistlich? Das scheint doch richtig geistlich zu sein. Wie kann es trotzdem töricht und unverständlich sein? Lies die Verse davor. Kolosser Kapitel 2, Vers 20. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, das ist Basis, das gehört dazu. Wenn du in Wahrheit Kind Gottes bist, wenn du mit Christus Jesus gestorben bist, was gilt für dich? Also Vers 20, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, studiert Grundsätze. Grundsätze bezieht sich auf das Gesetz. Siehe Galater Kapitel 4, gehe ich jetzt nicht darauf ein. Weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Ja, wo lebe ich sonst? Ich stehe auf diesem Boden im Dorfgemeinschaftshaus, der hier klebrig ist. Ja? Ich bin hier in dieser Welt. Warum sagt er das so? Weil diejenigen, die Christus angehören, die mit Christus gestorben sind, sind Bürger des Himmels. Du bist gar nicht mehr hier. Du bist, ja, dein Körper ist hier, aber du bist eigentlich der Bürger des Himmels geworden und du bist Gast hier auf Erden. Aus diesem Grund spricht Paulus es so: Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet, als wenn ihr noch zu der Welt gehören würdet, als wenn eure Bürgschaft nicht die Himmelsbürgschaft wäre, als wenn ihr noch nicht Kinder Gottes wärt. Darum geht es. Rühre das nicht an, Vers 21. Koste jens nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Okay? Was doch alles durch Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Also sehen wir, Fragen, diese Streitfragen, die kommen, haben von der menschlichen Sicht einen sehr geistigen Schein. Ja, von Demut, von Weisheit, von Kasteiung des Leibes, aber sie sind wertlos. Warum? Wann sind diese Sachen wertlos? Wenn es geboten von Menschen sind, wenn Menschen etwas dazugefügt haben, aus diesem Grund. Warum sollen sie abgelehnt werden? 2. Timotheus 2, Vers 23. Warum sollten diese törichten Streitfragen abgelehnt werden? Da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Und was erzeugen sie nicht? Was Paulus zu Timotheus gesagt hat. Sie erzeugen nicht die Förderung des Heilsplan Gottes im Glauben. Das ist der Grund. Sie haben nur weitere Streitfragen und nicht den Heilsplan Gottes im Glauben. Also weise ab. Und das andere ist, nicht nur, dass du abweisen sollst, sondern das andere ist, nicht streiten. Streite nicht. Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. Hier wird es deutlich, nicht einfach, dass du andere abweist und selbst hingehst und anfängst zu streiten über diese Tatsachen. Warum sollte man nicht streiten? Weil der Streit nur etwas äußert, und zwar es äußert, wie Jakobus es sagt: Woher kommen die Kämpfe und die Streitfragen unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Also, ein Streit anzufangen, zeigt nur die Fleischeslust. Hier leben wir unsere Fleischeslust aus, gegen die wir ankämpfen sollten. Aus diesem Grund sollte man nicht streiten, weil das nur etwas ist, von unserer Fleischeslust getrieben. Aus diesem Grund nicht streiten. Und der Text, der uns hier auch gibt, warum man nicht streiten soll: weil du ein Knecht des Herrn bist. Ganz einfach. Weil du ein Knecht des Herrn bist. Und wenn du dich erinnerst an Matthäus Kapitel 12, so wird gesagt, in Matthäus Kapitel 12 von Vers 14 haben wir eine Situation, wo Jesus verfolgt wird, wo er Dinge getan hat, die den Leuten nicht gefallen. Und Jesus flieht, er läuft weg in Matthäus Kapitel 12 und er sagt den Leuten: Verratet mich nicht. Ja? Er tut Wunder und sagt: Seid ruhig darüber. Warum? Und dann wird dieser Text genannt: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Warum sollen wir nicht streiten? Weil wir Knechte des Herrn sind und er ist dem Streit aus dem Wege gegangen. Er hat nicht gestritten, er ist geflohen, er hat abgewiesen. Nun möchte ich hier etwas sagen, weil dieses Thema, so ein Konfliktthema zu uns oder in unseren Kreisen ist, möchte ich hier etwas sagen: Zurückweisen und nicht streiten bedeutet nicht zu schweigen. Okay? Das sehen wir bei Jesus. Also zurückzuweisen und nicht zu streiten bedeutet nicht zu schweigen. Das ist ein großer Unterschied, ob einer einen Streit anfängt oder in einem Streit einfach mitmacht oder ob er einfach die Tatsachen sagt und, wenn es sein muss, nach diesen Tatsachen sich umdreht und weggeht. Seht ein Beispiel von Jesus, Lukas Kapitel 11 von Vers 37. Lukas 11 von Vers 37. Und während er redete, bat ihn ein gewisser Pharisäer, bei ihm zum Mittag zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Also Jesus erfährt Gastfreundschaft. Er kommt zu einem Pharisäer, wird von einem Pharisäer in Lukas Kapitel 11 eingeladen. Und er geht zu ihm hin und setzt sich an den Tisch. Und hier heißt es in Vers 38, der Pharisäer aber verwunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht gewaschen hatte. Hat Jesus das vergessen? Wusste Jesus nicht, dass man das machen soll? Wusste er nicht, in welchem Haus er gewesen ist? Wusste er nicht, wie genau sie darauf achten, ob man sich gewaschen hat oder nicht? Wusste er nicht, dass sie sich auf jeden Fall waschen? Jesus geht hin, nutzt diese Gastfreundschaft, setzt sich zum Tisch, und hier ist der Pharisäer, und der Text sagt uns nicht, dass er Jesus kritisiert hatte und irgendwas. Der Text sagt nur, ja, der Pharisäer aber verwunderte sich. Ob diese Verwunderung in seinem Herzen geschah oder ob er das in der Kammer seiner Frau erzählt hat, wird uns nicht gesagt. Das Einzige, was hier steht, Verwunderung. Guckt mal, was Jesus hier macht. Jesus nutzt die Verwunderung seines Herzens, würde ich behaupten. Vers 39, da sprach der Herr zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, Euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Sehr freundlich zu sagen einem Gastgeber. Aber das ist noch nicht alles. Vers 40. Ihr Toren. Oh. Hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Also nicht nur, dass Jesus die Verwunderung nutzt, die wahrscheinlich nur in seinem Herzen war, dass er das aufbringt und sagt, dass sie, die Pharisäer, nur auf das Äußere achten und nicht auf das Innere und dass sie Toren sind. Hier sehen wir, ja, du würdest sagen, ist das kein Streit? Aber wie? Nein, das ist einfach Konfrontation mit den Tatsachen. Wir sehen nicht, dass hier eine große Debatte entsteht. Denn Jesus konfrontiert sie noch viel mehr. Wenn ihr den Text liest, dann spricht er jetzt nicht nur, dass er sie als Toren benannt hat, sondern er fängt an, ihnen zu drohen. Und er spricht drei Drohungen gegen die Pharisäer aus, Vers 42 bis Vers 44. Und dann spricht er drei Drohungen auf die Schriftgelehrten aus. Denn sie haben sich auf einmal mit im Boot gefühlt und dachten, oh, Herr, du schillst auch uns damit, wir fühlen uns angesprochen. Und Jesus sagt, jawohl, das ist auch für euch. Und baff, kriegen auch sie drei Drohungen. Also Jesus geht auf die Tatsachen drauf ein. Guckt das Gleiche in der Apostelgeschichte, die Gemeinde. Apostelgeschichte 15, Vers 12. 15, Vers 2, Verzeihung. Apostelgeschichte 15, Vers 2. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus, also hier ist auf einmal eine Streitfrage zwischen den Aposteln. Hier sehen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 7, dann kommt Paulus nach Jerusalem und hier heißt es in Vers 7, nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattfand, Galater Kapitel 2, Vers 5, das sehen wir bei Paulus. Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach. Also hier ist Konfrontation. Galater 2, Vers 11. Als aber Petrus nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Also nicht streiten und abzulehnen bedeutet nicht, dass man schweigt, sondern dass man Dinge beim Namen nennt und für die Wahrheit steht, für das Richtige steht. Also, wegen welchen Fragen sollten wir unseren Kopf hinhalten? Wegen welchen Fragen sollten wir konfrontieren und nicht schweigen? Sollten wir zu jeder törichten Streitfrage etwas sagen? Und dann uns umdrehen und weggehen. Achtet, warum Jesus es gemacht hat. Es geht um das Heil. Bei Jesus in Lukas Kapitel 11. Es geht um die Präsentation des Heils. Es geht um das Heilsverständnis. Wenn Leute darauf bemüht sind, dass ihr Äußeres stimmt und nicht vielmehr das Innere stimmt, wenn so auf das Äußere geachtet wird, dann konfrontiert Jesus und sagt, ihr Toren, ihr Narren, Gott hat es, das Innere geschaffen und das Äußere und es geht von innen nach außen. Und das ist viel wichtiger, das sehen wir auch, wenn Petrus darüber schreibt, wo er den Schmuck zum Beispiel erwähnt, ich denke meistens bei den Frauen, aber, okay, ich sage nichts mehr. Dann macht er das deutlich in seinem Kontext, dass es viel mehr um das Innere geht, was einfach genommen wird und gesagt, oh, hier darf man keinen Schmuck tragen. Ihr Lieben, der Text geht gar nicht darum, sondern der Text weist darauf auf, Petrus weist darauf auf, Leute, achtet viel mehr auf das Innere. Darauf kommt es an. Und das ist verbunden mit dem Evangelium, weil man das Heil damit verbindet und sagt, wenn eine Person äußerlich irgendwie so aussieht, dann ist es nicht ein Kind Gottes oder kann es nicht ein Kind Gottes sein. Ihr Lieben, in diesem Augenblick wird das an das Evangelium gebunden und es wird von unserem Herrn angesprochen und wird gesagt, ihr Narren, ihr Toren. Warum hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Ja, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres ist aber voll Raub und Bosheit, darauf gilt zu achten. Also, auf welche Streitfragen, wo müssen wir etwas sagen, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, wenn es um die Botschaft des Evangeliums geht, wenn es um das wahre Evangelium geht? Guckt mal im gleichen Timotheusbrief, hier in diesem Kontext, wo er darüber spricht, dass man nicht um Worte streiten soll, wie viel Gewicht Worte haben. Und Timotheus, der hier diese Aufgabe bekommt, auf Worte in der Gemeinde aufzupassen. Achtet auf 2. Timotheus 2, Vers 19. Hier ist nochmal ein Punkt. Eine Wahrheit, zu der es sich lohnt, nicht nur lohnt, zu der wir stehen müssen. Denn es geht um das wahre Evangelium. Kapitel 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Warum ist das wichtig? Ihr erinnert euch an die Botschaft, worum es ging. Es ging darum, dass es auf einmal in Frage gestellt wurde, dass jemandes Glauben durcheinander kommt. Und wenn ein Glaube von jemandem durcheinander kommt, so sind wir auf einmal, ja, was ist denn mit dem? War der echt? War die Person echt oder nicht? Und das sind Dinge, die werden, ja, die werden uns gefragt. Was ist denn mit dem XY? Ja, er war doch dabei. Er war doch sogar in der Gemeinde, er sang im Chor, er war im Orchester, er hat gepredigt, er hat dies und das und das andere und er hat noch viel mehr. Und jetzt, wo ist er jetzt? Aus diesem Grund nimmt Paulus sich hier Zeit und hängt sofort diesen Satz hinterher. Ihr Lieben, ihr müsst euch sicher sein über das persönliche Heil. Ja? Gott kennt die Seinen, da ist ein Siegel drauf, weil Gott sie kennt. Nicht, es hat nichts als erstes zu tun, ob wir sie kennen, sondern Gott kennt sie. Das bedeutet, Gott hat eine persönliche Beziehung zu diesen Leuten und sie sind versiegelt und sie leben so und sie sind standhaft. Das müssen wir wissen. Deswegen Vers 19 und dann der Übergang zu Vers 20. Du musst wissen, was Gott sagt zu deinem persönlichen Heil. Und du musst wissen, was Gott sagt zu dem allgemeinen Heil. Was Andreas heute erwähnt hatte, warum das Brot Sauerteig in sich hat, ja, was ein Symbol auf die Gemeinde ist, auf die globale Gemeinde. Ja, die Schrift spricht viel mehr über die globale Gemeinde als über die Ortsgemeinde. Denn wir sind sein Leib mit allen anderen Kindern Gottes. Und dieser Leib beinhaltet Sauerteig. Das ist notwendig zu wissen. Aus diesem Grund fällst du nicht aus allen Wolken, wenn XY, der gedient hat und gemacht hat und sonst was gemacht hat, auf einmal vom Glauben abgefallen ist. Weil du weißt, im Leib des Herrn, in diesem Brot, was dargebracht wurde, war sinnbildlich Sauerteig drin. Und das sehen wir in 2. Timotheus 2 von Vers 20. Macht mit mir, trotzdem, macht auf, aber Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13, hier widmet der Herr einen ganzen Abschnitt, damit Kinder Gottes das wissen. Dieses allgemeine Heil, wie funktioniert das allgemeine Heil? das Sauerteig da drin ist. Ihr seht die Gleichnisse vor euch, wenn ihr die Bibel offen habt. Da ist das erste das Gleichnis vom Seemann, ja, von dem Mann, der ausging auf die Felder, um zu säen. Dann ist das zweite ein Gleichnis von einem Mann ebenfalls, der auf das Feld gegangen ist, ausgesät hat und geschlafen hat. Und über Nacht ist etwas passiert, da hat jemand Unkraut reingesät. Ja, dann kommt das Gleichnis vom Senfkorn, dass dieses Senfkorn in die Erde fällt und sehr klein ist und dann wird es groß und wird zu einem Baum und sogar die Vögel des Himmels nisten dort. Und dann kommt das Gleichnis vom Sauerteig und da ist ein Teig, der ist ungesäuert. Und was macht jemand? Er nimmt Sauerteig, babbt das da rein und der ganze Teig wird durchsäuert. Dann haben wir das nächste Gleichnis. Vom Fischzug, zwei überspringe ich, nicht weil es nicht passt, sondern vom Fischzug, da wirft einer das Netz aus und sammelt allerlei Fische ein und es sind allerlei von Fische und danach wird das Netz ans Land gezogen oder ins Boot und danach wird sortiert und es wird rausgeschmissen. Diese Gleichnisse haben alle eine Botschaft. Und zwar machen die deutlich, das allgemeine Heil, wie es sich in der Gemeinde, im Reich Gottes, in diesem Leib, wie es funktioniert. Da sind Kinder Gottes, die, Kapitel 13, Vers 44 und 45, die echt sind, die alles die hingegangen sind und alles verkauft haben, um diesen Schatz zu haben, diese Perle zu kriegen, um in diesem Reich Gottes zu sein. Und es sind viele da, die mit dabei sind. Wisst ihr, das Gleichnis vom Seemann ist ein grundlegendes Gleichnis. Das wird deutlich, wenn ihr es vergleicht mit den anderen Evangelisten. Es ist ein grundlegendes Gleichnis, wozu Jesus sagt, wenn ihr das nicht versteht, wie wollt ihr alle anderen verstehen? Ja? Es gehört dazu, der Mann geht raus und er sät. Und die Leute, die das Wort hören, was geschieht mit ihnen? Nur ein Boden bringt Frucht. Nur ein Boden ist echt. Alle drei Böden sind unecht. Auf der Straße, wo es fällt, und da lese ich aus Lukas. Lukas fügt etwas hinzu. Und zwar Lukas Kapitel 8, Vers 12. Auf dem Weg, ne? Das, was auf dem Weg fällt, damit sie nicht zum Glauben gelangen, ja? Das ist auf dem Weg, und gerettet werden. Da geschieht gar nichts. Sie hören das Wort und in ihrem Leben passiert gar nichts. Deswegen ist es der Vergleich. Sie sind aber in der Gemeinde. Diese Leute sind da, sie sind täglich da, sie zählen sich dazu, genauso wie Gott die Menschen aus Ägypten rausgeführt hat und die meisten sind in der Wüste gefallen. Gott hatte keinen Wohlgefallen an ihnen. Also auf dem Weg heißt es, damit sie nicht zum Glauben gelangen und nicht gerettet werden. 8 Vers 13 Lukas, die auf dem felsigen Boden, fügt Lukas wieder etwas hinzu, eine Zusatzinformation, die wir hier nicht finden im Matthäusevangelium. Sie glauben nur eine Zeit lang. Das ist von Anfang an klar. Sie glauben nur eine Zeit lang. Die sehen total echt aus. Dann unter die Dornen. Was aber unter die Dornen fiel, bringt die Frucht nicht zur Reife. Ja? Das sind Leute, die sind ganz lange da. Die sind ganz lange in der Gemeinde und sie sind sehr aktiv, aber sie bringen die Frucht nicht zur Reife. Und dann das vierte Feld. Und das zeigt uns das Gleichnis, das nächste Gleichnis, wo zwei Felder sind und da ist Unkraut hineingesät worden und die Engel sagen, sollen wir die sofort rausreißen? Und Gott sagt, nein, ihr wisst das überhaupt nicht. Ihr könnt überhaupt nicht unterscheiden und wir noch weniger. Wenn die Engel das nicht unterscheiden können. Es ist bis zu einem bestimmten Tag genauso das Senfkorn, dieses Gleichnis, dieses Beispiel, dass die Vögel des Himmels darin nisten. Es sind Leute, die nicht dazu gehören eigentlich zu der Gemeinde, die trotzdem dorthin kommen und sogar ihre Nester bauen und so weiter und so fort. Und genauso der Sauerteig. Und das sind Dinge, die sind notwendig, dass wir das verstehen. Es sind Heilsfragen. Das sind Fragen, wofür wir stehen sollten. Also andere Fragen, weise zurück, streite selber nicht, steh zur Wahrheit, zu welcher Wahrheit? Nochmal, um zusammenzufassen, diese Wahrheit aus 1. Timotheus 1, Vers 4, als sie die Verwaltung Gottes fördern, also als sie den Heilsplan Gottes, alle diese Sachen, sie fördern nicht den Heilsplan Gottes im Glauben. Also Geschichten, wenn Leute ankommen, Frauen dürfen nicht, und ich nenne diese Sachen, warum? Weil wir damit zu kämpfen haben, wenn Leute kommen und sagen, Frauen dürfen nicht Hosen anziehen. Leute, das ist eine törichte, unverständige Streitfrage. Eine törichte, unverständige Streitfrage, die nur Streite vorbringt, die hat nichts mit der Förderung des Heilsplan Gottes im Glauben zu tun. Oder dass man keine Shorts anziehen soll oder sonst was. Ihr Lieben, und davon kennt ihr einen Haufen solcher Fragen. Welche Fragen sind wichtig, auf die wir eingehen? Auf Heilsfragen, dazu stehst. Und das andere, weise zurück. Weise zurück, das ist ein Auftrag des Herrn, weise zurück und streite selber nicht. Lass uns beten.